Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Papst Leo feierte heute Abend in Barcelona eine Messe in der Sagrada Familia, das Wahrzeichen der Stadt vom katalanischen Architekten Antoni Gaudí. Heute vor 100 Jahren ist er gestorben. Der Papst rühmte die Basilika als ein Meisterwerk aus Stein, Farbe und Licht. Ob es auch in Plastik begeistert? 12.000 Teile hat eine neue Lego-Puzzle der Sagrada Familia für alle, die lieber zu Hause bleiben. Wir machen uns aber gleich auf und sind live in Barcelona. Der Schweizer Soziologe Jean Ziegler ist mit 92 Jahren gestorben. Als UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung kämpfte er unermüdlich gegen Hunger und einen entfesselten Kapitalismus. Das hat er auch immer wieder in unseren Sendungen getan.
Alle 5 Sekunden verhungert ein Kind unter 10 Jahren. Auf einem Planeten, der gemäß UNO 12 Milliarden ernähren könnte. Ein Kind, das jetzt stirbt, wo wir zusammen reden, wird ermordet. Es gibt eine kannibalische Weltordnung und die muss gestürzt, zerschlagen werden, bevor sie uns Menschen und unseren Planeten zunichte macht.
Wir erinnern an Jean Ziegler und locken Sie anschließend ins Kino in 2 neue Filme, die morgen anlaufen. Der eine spielt in Berlin, der andere in Paris. Seit mehr als 140 Jahren wird an der Sagrada Familia in Barcelona gebaut. Wer immer das Hauptwerk des katalanischen Architekten Antoni Gaudí besucht hat, der fand sich in einer gigantischen Baustelle wieder. Heute vor genau 100 Jahren ist Gaudí auf dem Weg in eine Kirche von einer Straßenbahn erfasst worden und gestorben. Sein Grab befindet sich, klar, in der Sagrada Familia. Am heutigen Todestag wurde Gaudí größtmöglich gefeiert. Papst Leo hielt am Abend eine Messe und weihte damit den Hauptturm der Basilika ein, den 172 Meter hohen Christusturm. Die Korrespondentin Julia Macher hat die großen Feierlichkeiten in Barcelona verfolgt. Live sind Sie jetzt bei uns. Guten Abend, hallo.
Guten Abend, hallo.
Barcelona ist wahrscheinlich im Ausnahmezustand. Wem galt denn heute der große Rummel? Dem nun höchsten Kirchturm der Welt, seinem Baumeister Antoni Gaudí oder Papst Leo?
Ja, vor 1,5 Stunden hätte ich noch gesagt Papst Leo, jetzt würde ich eher sagen der Sagrada Familia, beziehungsweise quasi ihrem höchsten Turm. Denn dieser Turm, der wurde zum Schluss mit einem wirklich sehr bewegenden Lichtspektakel sehr, sehr eindrucksvoll in Szene gesetzt. Also es wurde eingeleitet von Gesängen eines Knabenchors, der so langsam mit Laternen in der Hand aus der Basilika auf die Esplanade vor der Geburtsfassade gezogen ist. Dann wurde die Sagrada Familia von innen beleuchtet und so wirklich so, dass sie wie so ein Schatzkästlein gefunkt hat, dann mit dem illuminierten Jesuskreuz als krönendem Abschluss und dann endete das Ganze wie häufig hier in Katalonien mit einem langen, lauten Feuerwerk. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die war völlig in Tränen aufgelöst und sagte, sie wüsste gerade nicht, ob sie im Himmel ist oder auf Erden. Vorher war schon die Neugier auf den Papst sehr groß, also vor diesem Spektakel. Wenn auch die Begeisterung in Barcelona jetzt nicht ganz so überschäumt war wie in Madrid vor ein paar Tagen, saß in der Basilika wirklich alles, was Spanien an Staat zu bieten hat, also das Königspaar, Regierungschef Sanchez, der katalanische Regionalpräsident, der Bürgermeister von Barcelona. Leo der 14. hat in der Predigt die Sagrada Familia auch wirklich ins Zentrum gestellt und hat gerade diese eine Facette der Sagrada Familia gewürdigt, die in Barcelona den Spitznamen als ewige Baustelle eingebracht hat, nämlich die Tatsache, dass sie immer noch unvollendet ist nach mehr als 140 Jahren Bauzeit.
Mucho más que un monumento. La Basílica de la Sagrada Familia sigue siendo hoy una obra en construcción.
Die Basilika Sagrada Familia ist weit mehr als nur ein Denkmal. Sie ist bis heute ein Bauwerk im Entstehen, das uns daran erinnert, dass das christliche Leben stets ein Weg ist. Denn es handelt sich um ein Projekt, das Gott verwirklicht. Wir bewohnen also kein unvollendetes Werk, sondern ein Gotteshaus, das noch im Bau ist. Seine Unvollkommenheit ist kein Mangel, denn sie zeugt von einer Sehnsucht. Sie bedeutet nicht ein Fehlen von etwas, sondern drückt ein Versprechen aus, das wir konsequent einhalten wollen.
Der Papst nennt die Sagrada Familia ein Bauwerk im Entstehen. Noch ist eben kein Ende dieser Bautätigkeiten in Sicht. Architektonisch ist diese Kirche ja dem Stil des Modernisme zuzuordnen, also der katalanischen Variante des Jugendstil. Julia Macher, welche Bedeutung hat denn jetzt der heute eingeweihte Christusturm und wie ist der Stand, was den Weiterbau angeht?
Also Gaudí hat von der Sagrada Familia immer als Predigt aus Stein gesprochen. Da hat wirklich jedes Detail eine theologische Bedeutung. Also auch die Konstruktionsweise der Säulen, die sich so nach oben verzweigen wie Bäume und den Blick nach oben lenken sollen. Und natürlich auch der Jesusturm, der zentrale Turm der Sagrada Familia und der höchste Kirchturm der Welt. Mit Kreuz ist er genau 172,5 Meter hoch und damit ein ganz kleines bisschen niedriger als Barcelonas Hausberg Montjuïc. Die Idee dahinter ist, kein menschengemachtes Bauwerk soll Gottes Werk überragen. Dieses begehbare Kreuz, es ist eine 100 Tonnen schwere Konstruktion aus Glas und Stahl mit 4 Seitenarmen, die mit 15.000 weißen Mosaikstückchen besetzt wurde. Die wurde im bayerischen Gundelfingen angefertigt. Und das ist ein Aspekt, den auch Kulturstaatsminister Wolfram Wainer, der auch in der Wesse war, als außergewöhnlichen Beitrag gewürdigt hat zur Vollendung eines der berühmtesten Bauwerke der Welt. Wobei das mit der Vollendung, wie gesagt, so eine Sache ist. Man weiß eben nicht, wann sie vollendet wird. Es fehlt noch die Gloria-Fassade mit 4 Türmen. Diese Gloria-Fassade soll die Haupteingangsportale bergen. Da soll eine opulente Treppe davor. Und für diese opulente Treppe, da muss eben ein ganzer Häuserblock weichen. Ob das passiert, das weiß man noch nicht so genau. Da laufen die Verhandlungen und die Streitereien seit Jahren. Es war mal anvisiert, 2034 als Jahr des Abschlusses der Sagrada Familia. Aber ob das so klappt, das steht in den Sternen.
Die Sagrada Familia ist das Wahrzeichen Barcelonas und ein Touristenmagnet. Wir hören das im Hintergrund, da werden wahrscheinlich die Absperrungen zusammengeräumt gerade.
Genau.
Letztes Jahr haben 5 Millionen Menschen die Kathedrale besucht bei Eintrittspreisen ab 26 Euro. Wie wird denn der Massentourismus rund um diese Kirche in Barcelona diskutiert? Also werden künftig noch mehr Menschen erwartet?
Also es ist gut möglich, die Sagrada Familia zieht und Gaudí zieht auch. Das war schon 2010 so, als Benedikt XVI. Den Innenraum der Basilika geweiht hat. Da gab es auch einen deutlichen Besucheranstieg. Man könnte jetzt noch weiter zurückgehen in die Geschichte. Ins Jahr 2002, da wurden 150 Jahre Geburtstag von Gaudí gefeiert und mehrere seiner Bauten eben fürs Publikum geöffnet. Damals boomten die Billig-Airlines, 6 Millionen Besucher kamen in die Stadt. Das war so die Geburtsstunde der Verschmelzung dieser beiden Marken, Gaudí und Barcelona, mit den ganzen Konsequenzen, die das heute hat. Viele Menschen, mit denen ich heute gesprochen habe, die blicken so mit einer Art, ja schon Hassliebe auf die Sagrada Familia. Sie sind stolz, dass dieses architektonisch einzigartige und sehr ungewöhnliche Gebäude in ihrer Stadt ist, aber sie ärgern sich auch wahnsinnig über die Menschenmassen, die das Durchkommen im Viertel an manchen Tagen wirklich unmöglich machen. Sie ärgern sich über die Souvenirshops, die dann Kühlschrankmagneten und Mexikanerhüte verkaufen, die Busse, die Straßen verstopfen. Wobei ich sagen würde, heute überwiegt doch etwas der Stolz auf dieses Bauwerk.
Gaudí war ein sehr gläubiger Architekt. Man nennt ihn auch den Architekten Gottes. Manche Beobachter hatten erwartet, ja, oder auch gehofft, dass Papst Leo ihn vielleicht heute im Rahmen der Messe selig sprechen würde oder es zumindest ankündigen würde. Hat der Papst dieses Geschenk mitgebracht?
Nee, auf dieses Geschenk musste Barcelona verzichten. Darüber muss eine Kommission im Vatikan entscheiden. Es braucht dazu ein Wunder. Und ein solches Wunder wird gerade von dieser Kommission geprüft. Eine angeblich medizinisch nicht erklärbare Augenheilung. Aber bis sowas geprüft wird, da vergeht Zeit. Aber immerhin die erste Stufe, die hat Antoni Gaudí geschafft zur Seligsprechung. Er ist ein ehrwürdiger Diener Gottes. Und als solcher hat Papst Leo XIV. Ihn auch in der Predigt erwähnt. Und Leo hat auch mehrfach Bezug auf Benedikt XVI. Genommen, der 2010 in Barcelona war. Und es ist insofern interessant, als dass Papst Benedikt Gaudí immer wieder im Zusammenhang mit der Via Pulchritudinis erwähnt hat, also dem Weg zum Göttlichen durch die Erfahrung von Schönheit, durch Kunst, Musik, Architektur. Und dieser Weg, der gilt den hiesigen Gaudí-Fans, um es mal ein bisschen salopp zu formulieren, als Highway zur Seligsprechung. Aber man muss noch darauf warten, bis es mal irgendwann vielleicht so ist. Aber gut, Kirchen und vor allem die Sagrada Familia, die wurden ja auch nicht an einem Tag gebaut.
Nee, Julia Macher, live vor der Sagrada Familia in Barcelona, wo Papst Leo am Abend eine Messe gefeiert hat, am 100. Todestag des katalanischen Architekten Antoni Gaudí. Herzlichen Dank.
Bitte, gerne.
Streitbarer Humanist, von Beruf Provokateur, Revolutionär im Maßanzug. Die Titel der Online-Nachrufe auf den Schweizer Soziologen Jean Ziegler, die sind so, wie er selbst war. Alles andere als leise. Kämpfer gegen Profitgier, Bankenfeind und manischer Autor. Heute ist Jean Ziegler mit 92 Jahren gestorben. Sandra Bieger erinnert an den Kapitalismuskritiker und Menschenfreund.
Privat galt Jean Ziegler als sanft, humorvoll und umgänglich. Ging es aber um soziale Gerechtigkeit, war er kämpferisch und nahm kein Blatt vor den Mund. Häufig und leidenschaftlich teilte er auch gegen seine Landsleute aus.
Unser Volk ist ja das wahrscheinlich politisch gebildetste Volk der Welt und stimmt immer gegen seine eigenen Interessen.
Jean Ziegler wurde am 19. April 1934 als Hans Ziegler in Thun geboren. Seinen Vornamen änderte er später. Auf Drängen der französischen Feministin und Schriftstellerin Simone de Beauvoir. Diese hatte zu ihm gesagt: Hans, das ist doch kein Name. Jean Ziegler wuchs in einem calvinistischen Elternhaus auf, sein Vater war Amtsrichter. Zunächst studierte der Schweizer Recht in Bern und Genf, später dann auch noch Soziologie in Paris und New York. Als Assistent eines UNO-Sonderbeauftragten reiste Ziegler nach Afrika. Im Kongo begegnete er extremer Armut und Gewalt. Auch durch Wachsoldaten, die Frauen und Kinder zurückprügelten, die über den Zaun geworfene Essensreste der UNO-Residenz aufsammeln wollten. Eindrücke, die ihn politisch radikalisierten.
Ich sah diesen Spektakel Nacht für Nacht und eines Tages habe ich mir geschworen, was immer auch passieren wird in meinem Leben, ich werde nie mehr auf der Seite der Henker sein.
Sein wohl wichtigstes politisches Erweckungserlebnis hatte er 1964 in einem Gespräch mit Che Guevara. Der Argentinier war wegen einer UN-Konferenz in Genf und Ziegler sein Fahrer.
Und am letzten Abend habe ich all meinen Mut zusammengenommen und gesagt: Kommandante, ich will mit euch gehen. Dann hat mich der Che an das Fenster gerufen. Da war unten in der Nacht die Seebucht mit all diesen Leuchtreklamen für die Banken, Juweliere, Versicherungen und so weiter, hat gesagt: Siehst du diese Stadt da unten? Das ist das Gehirn des Monsters, da musst du kämpfen. Und hat sich abgewandt.
Zunächst war Jean Ziegler gekränkt. Rückblickend sagte er jedoch, Che Guevara habe ihm den für ihn richtigen Weg gezeigt. Den der, wie er ihn nannte, subversiven Integration. Jean Ziegler wurde Professor für Soziologie an der Universität Genf und ständiger Gastprofessor an der Sorbonne in Paris. Für die Sozialdemokratische Partei der Schweiz saß er im Nationalrat, schrieb zahlreiche Bücher. Wegen massiver Kritik an Schweizer Politik, Wirtschaft und Finanzwesen wurde ihm immer wieder Landesverrat vorgeworfen. Nachdem der Schweizer Nationalrat ihm 1991 die Immunität entzogen hatte, rollte auf Jean Ziegler eine Prozesslawine zu. Er musste so viel Schadenersatz bezahlen, dass er zeitweise mehrere Millionen Franken Schulden hatte. Aufhalten ließ sich der Schweizer davon jedoch nicht.
Diese neoliberale Wahnidee, wenn man die bekämpfen will, dann muss man laut und deutlich reden.
Und das tat er auch als UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung und als Mitglied des UN-Menschenrechtsrates. Sein unaufhörliches Engagement und seine Bereitschaft, sich anzulegen, brachten Jean Ziegler weltweit viel Bewunderung, aber auch Kritik ein. US-Abgeordnete unterstellten ihm beispielsweise Antisemitismus, weil er die Palästina-Politik Israels scharf kritisierte. Auch wurde ihm eine zu große Nähe zu Diktator al-Gaddafi vorgeworfen. Selbst im hohen Alter mischte sich Jean Ziegler noch in aktuelle Debatten ein, laut, polternd und furchtlos. In einem Interview sagte er einmal, er habe jedoch wie jeder andere Mensch auch Angst vor dem Tod. Sein Ziel sei es, lebend zu sterben.
Der Soziologe Jean Ziegler ist mit 92 Jahren gestorben. Immer donnerstags starten neue Filme in den deutschen Kinos, bereiten wir uns also drauf vor. Auf zwei, ausgesucht von Anke Lewicke. Hallo.
Guten Abend, Britta.
Auf der letzten Berlinale hatte der neue Film von Angela Schanelek im Wettbewerb seine Weltpremiere. Berlin ist auch der Schauplatz von Meine Frau weint, so heißt der Film. Angela Schanelek hat eine eingeschworene Fangemeinde. Sie wird weltweit von Cineasten bewundert. Ihre Filme werden von Festival zu Festival weitergereicht. Und ich weiß, dass du diese Regisseurin auch sehr schätzt, sie und ihr Schaffen. Auch für diesen Film Meine Frau weint?
Ja, ich würde sagen, es ist ein einzigartiges Werk und vielleicht das erste Mal, dass ich in einem Film der Sprache bei der Arbeit zugesehen habe. Ein sinnlicher, aber auch ein schmerzhafter Akt. Es geht um ein Paar, Thomas ist Kranführer und Carla kocht in einer Kita. Und während der Schicht ruft sie ihn an und er erreicht sie dann aber nicht, findet sie dann aber so zusammengekauert auf einer Parkbank vor einem Krankenhaus. Es hat einen Unfall gegeben. Sie weint, wie der Titel sagt. Er will natürlich wissen, warum. Und sie weiß, dass sie sprechen muss, ihm dabei aber wehtun wird. Und auf dem Nachhauseweg bricht es dann irgendwann aus ihr heraus.
Erinnerst du dich, als wir den Tanzkurs gemacht haben letztes Jahr?
Natürlich.
Es war toll, oder?
Ja, sicher.
Den fortgeschrittenen Kurs wolltest du aber nicht machen.
Naja, ich bin kein Tänzer. Also was?
Du weißt, dass ich es sehr genossen habe, mit dir zu tanzen. Und dass ich weitermachen wollte.
Ja, und sie erzählt dann von einem neuen Tanzpartner und ohne, dass sie es ausspricht, weiß man, dass sie sich in diesen verliebt hat, dadurch von Thomas entfernt. Dieser Tanzpartner war dann auch in dem Unfall verwickelt und wir haben es ja eben gehört, sie spricht mit einem Akzent, er auch. Und das macht Angela Schanelek natürlich auch bewusst, damit man das Ringen um die Worte, um die Sprache auch so nochmal anders wahrnimmt, anders hört und auch anders sieht. Und wir sehen diese Erschütterung, die Worte bei Thomas auslösen. Also das ist so ein dramatischer Lebensmoment. Zwei Menschen versuchen sich zu verständigen, entfernen sich dabei aber voneinander. Und wir treffen dann noch auf Freunde und Freundinnen von den beiden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und vielleicht sind es diese Erfahrungen, die sie so alle ja wie so ein inneres Band zusammenschweißen.
Wenn der Film von den Möglichkeiten und den Grenzen der Sprache handelt, was bedeutet das denn für die Bilder, für das Visuelle?
Ja, wir haben ja eben nur einen Auszug von dem Monolog gehört. Ja. Ne? Also der geht wirklich, der Dialog, der geht schon so 4-5 Minuten lang und er findet in der Abenddämmerung statt. Es wird immer dunkler, aber irgendwas wird auch klarer und die beiden gehen entlang eines Parks, da sind die Bäume und die Kronen scheinen so einen natürlichen Schutzraum zu bilden und wir haben ja auch eben gehört, die Autos, also es ist das Grundrauschen der Stadt da, manchmal hört man eben auch Blaulichter, also sie werden sozusagen auch davon begleitet und Angela Schanelek schafft es immer, den Orten ihre Sinnlichkeit zu geben, diese Sinnlichkeit zu filmen und dadurch entsteht eine Unmittelbarkeit und dadurch gibt es eben diese Momentaufnahmen eines Lebens, die uns so faszinieren, bewegen und mitnehmen und es sind auch so klare Bilder, die sich für unseren Blick wirklich öffnen und sie will eigentlich mit ihren Figuren nichts verhandeln, die dürfen einfach sein und wir dürfen ihnen beim Sein zuschauen.
Meine Frau weint von Angela Schanelek ab morgen in den Kinos. Ebenso wie Sounds of Paris. Wir wechseln also den Schauplatz von Berlin, geht's jetzt in die französische Hauptstadt. Und dieser Film von Laurence Lamas trifft gerade auf einen Trend französischer Filme, die vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele 2024 erzählt werden. Sounds of Paris. Was für Geschichten bekommen wir denn hierzu hören?
Ja, es geht um eine junge Frau, die seit einem Unfall schwerhörig ist, deshalb auch Sounds of Paris. Sie trägt ein Hörgerät, dann hört sie alles übersteuert, alles ist extrem laut, macht sie es aus, ist sie auf einmal ganz alleine, alles ist weit weg und sie fühlt sich eben dadurch auch ein bisschen isoliert und sie hat dann auch noch einen Namen, Elisabeth Vogler, der aus der Kinogeschichte kommt. So hieß nämlich die von Liv Ullmann gespielte Schauspielerin in Ingmar Bergmanns Klassiker Persona, die dann ja aufhört zu sprechen. Und diese Elisabeth Vogler will eigentlich auch nicht mehr sprechen, aber sie muss sprechen. Sie arbeitet für eine Ferienwohnungsvermittlung Olympia, beginnt in wenigen Stunden und sie rast mit den Kunden rum. Und einer von ihnen ist Elia aus den Osten USA.
Bist du Französin?
Wie bitte?
Ich sagte, bist du Französin?
Amerikaner.
Mega.
Okay, er kommt. Fahr mit dem Aufzug in den dritten Stock. Ich nehme die Treppe.
Ich nehme auch die Treppe.
Was soll das?
Sch.
Was?
Hörst du das nicht?
Nein.
Da vögeln welche drin.
Was?
Ich höre über was jetzt. Hör doch hin.
Oh. Französischer geht's nicht.
Ja, französischer geht's nicht. Und Elia wird sich dann einfach sie auf Schritt und Tritt begleiten. Und das ist irgendwie auch ganz schön, weil er versucht, sie auch ein bisschen aus der Reserve zu locken, weil sie ja doch verstummt ist und er möchte irgendwie ihr ein Lachen abgewinnen.
Ja, bahnt sich da eine Liebesgeschichte an.
Ja, Britta, Gott sei Dank nicht. Das denkt man ja direkt französisch. Nein, also es sind natürlich schon Gegensätze, mit denen hier gespielt wird, aber die sind eher spiegelbildlich. Die erkennen sich dann auch schon wieder. Also Elisabeth ist immer schwarz gekleidet und hat Tätowierungen. Also diese sieht aus wie Kriegsmalerei und sie geht auch wie eine Kriegerin, während Elia ja ein Traum in Rosa ist, einschließlich rosa gefärbter Haare. Und er scheint überall zu Hause zu sein, während sie ja, das haben wir ja mitbekommen, Amerikanerin ist, jetzt in Frankreich noch ihr Zuhause sucht. Aber beide, das bekommen wir dann mit, haben eigentlich Panik vor der Welt. Und das ist alles sehr offensichtlich inszeniert, aber trotzdem habe ich Ihnen doch eigentlich ganz gerne dabei zugeschaut, wie Sie sich so in dieser Menschenmenge in Paris verlieren und vielleicht auch ein bisschen sich selbst dabei finden.
Sounds of Paris und Meine Frau weint, zwei neue Filme, ja beide übers Sprechen und Hören, kann man sagen, ab morgen in den Kinos. Anke Lewicke hat uns vorbereitet. Danke.
Tschüss.
Gerade hat die Oscar Academy bekannt gegeben, dass die Schauspielerin Glenn Close im November mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet wird. Auch der Animationskünstler Floyd Norman und der britische Regisseur Ridley Scott bekommen Sonderehrungen. Ja, jetzt hat Gilles Chevalier weitere Neuigkeiten aus der Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die politische Lage im Nahen Osten führt zu einem weiteren Konflikt in der Kulturszene. Diesmal rund um das internationale Filmfestival in Marseille. Dort sollte der preisgekrönte israelische Regisseur Nadav Lapid im Juli Mitglied der Jury sein. Doch nach einem Boykottaufruf gegen ihn hat er seine Teilnahme abgesagt, um das Festival nicht in Schwierigkeiten zu bringen, wie die Zeitung Le Monde schreibt. Ein Dutzend anderer Regisseure hatte angekündigt, ihre Werke zurückzuziehen, sollte Lapid in Marseille dabei sein. Sie warfen ihm vor, dass er für seinen jüngsten Film Yes auch Geld aus dem Israel Film Fund erhalten hat, einem unabhängigen Fonds. Neben dem Boykottaufruf gab es auch einen offenen Brief hunderter Filmschaffender, die Lapid unterstützten. Sie nennen den israelischen Regisseur einen Dissidenten, der unermüdlich die Exzesse seiner Regierung und deren Verfehlungen in Filmen anprangert. Nördlich von Berlin befindet sich eine frühere Villa von NS-Propagandaminister Josef Goebbels. Aus dem Haus am Bogensee soll ein Zentrum gegen Antisemitismus und Hass im Internet werden. Das plant die Organisation Counter-Extremism Project. Dem Geschäftsführer Hans-Jakob Schindler zufolge wird das Vorhaben unterstützt und begleitet vom Architekten Daniel Liebeskind. Das Gelände, auf dem die ehemalige Goebbels-Villa steht, gehört dem Land Berlin. Es ist seit dem Jahr 2000 ungenutzt. Die Organisation Counter-Extremism Project hatte in Polen schon die ehemalige Villa des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss gekauft und in ein Forschungs- und Bildungszentrum gegen Antisemitismus und Extremismus umgewandelt. Für das Orchester der Bayerischen Staatsoper geht ein Wunsch in Erfüllung. Neuer Generalmusikdirektor wird der tschechische Dirigent Peter Popelka. Gerüchte dazu kursierten schon eine Weile. Heute hat der bayerische Kunstminister Markus Blume die Entscheidung in München bekannt gegeben. Er sprach von Liebe auf den ersten Blick zwischen Popelka und dem Orchester. Und auch der 40-jährige Tscheche erklärte, dass er die Position annimmt, weil der Funke sofort übergesprungen sei. Aktuell ist Popelka Chefdirigent der Wiener Symphoniker. Das Amt gibt er auf, wenn er zur Spielzeit 2029-2030 nach München wechselt. Dort wird er dann Nachfolger von Wladimir Jurowski. An der Mailänder Scala sorgen steigende Preise für deutlichen Unmut. Das geht vor allem von den traditionsreichen Besucherinnen und Besuchern der oberen Ränge aus, den sogenannten Loggionisti. Wie die italienische Tageszeitung La Stampa schreibt, geht es um 36 besonders gefragte Sitzplätze auf der zweiten Galerie des Opernhauses. Das Abonnement dafür kostete vor der Preiserhöhung 800 Euro, nun 1050 Euro, also über 30% mehr. Der österreichische Rundfunk zitiert La Stampa mit den Worten: Wenn die Scala zum Disneyland für reiche Touristen wird, stirbt das Opernhaus allmählich. Die Leitung der Scala wies die Kritik zurück und betonte, dass nur ein kleiner Teil der Plätze betroffen sei. Im Durchschnitt seien die Preiserhöhungen minimal.
Ich weiß nicht, haben Sie noch einen Kassettenrekorder zu Hause? In den 80ern, da war es ja üblich, damit Musik aus dem Radio aufzunehmen. Vielleicht auch Sendungen, bevor es Podcasts gab. Und irgendwann dann mit neuen Songs oder Aufnahmen zu überspielen. Und dann hörte man manchmal darunter noch was von den alten Stimmen und Klängen. Mit solchen Soundcollagen spielt die moldawische Theatermacherin Nicoleta Essinencu in ihrer neuen Performance Memory Distortion Mixtape, könnte man übersetzen als Erinnerungsverzerrung. Ende des Monats wird Nicoleta Essinencu den Preis des Internationalen Theaterinstituts verliehen bekommen, dafür, dass sie seit mehr als 15 Jahren maßgeblich zum kulturellen Austausch mit Osteuropa beiträgt, so die Jurybegründung. Und schon jetzt ist Essinencus neue Performance im Berliner Haut zu sehen, dem Theater Hebbel am Ufer. Für Fazit kommt Barbara Behrendt aus dieser deutschen Erstaufführung. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Um welche Formen von Erinnerungsverzerrung geht's hier?
Ja, Nicoleta Essinencu ist ja eine sehr politische Autorinnenstimme im osteuropäischen Theater. Es geht also hauptsächlich um Verzerrungen von politischen, von historischen Ereignissen, von Geschichte, die instrumentalisiert wird, je nachdem, wem das gerade nützt. Also die Frage zum Beispiel, wer zuerst welche Landesgrenze gezogen hat, wann die Republik Moldau zu Rumänien gehört und Rumänien zu Ungarn gehört hat und wann Polen Deutschland war und wann die Ukraine Polen. Gerade da finde ich, passt dieses Bild der Überschreibung von dieser Kassette eigentlich ganz gut. Aber Erinnerungsverzerrung bedeutet ja schon auch so eine persönliche Verdrängungsleistung, also eine selektive Erinnerung, die auslässt, was eben nicht ins Bild passt. Und einmal wird zum Beispiel von der deutschen Armee gesprochen, die in Rumänien Bonbons verteilt hätte. Und dann folgt aber die Frage, ja, aber hast du auch an die rumänische Armee und die Einheimischen gedacht, die an der Vernichtung der Roma und Juden beteiligt waren? Wie hast du ausgewählt, was du erinnerst? Und was du erzählst. Also letztlich geht es um Geschichtsklitterung, es geht um Erinnerungskultur und um persönliche Erinnerungsmuster. Und diese persönliche Ansprache, dieses Was erinnerst du, welche Geschichte verdrängst du selber, das wird dann immer zentraler.
Und wird das ausschließlich jetzt über Tonspuren und Kassetten erzählt oder gibt es auch Figuren?
Also das ist wie oft bei Essinencu und ihrem Team, dem Theatrus Ballatori, mehr ein Konzert als ein Theaterstück. Figuren gibt's da keine. Zuletzt haben wir bei Fazit hier über ihren Abend Dirty Laundry gesprochen. Das war so ein ziemliches Hardcore-Techno-Konzert über die dreckige Wäsche Europas. Da sind einem die Bässe nur so um die Ohren geflogen. Und hier wird jetzt eben weniger mit Musik gearbeitet, sondern eher mit Tonüberlagerungen. Also stehen drei PerformerInnen auf der Bühne an Mischpulten. Da werden auch tatsächlich dann Kassetten in Rekorder geschoben und verzerrt abgespielt. Und im Hintergrund werden so Videos und Fotos und Zeitungsausschnitte auf runde Projektionsflächen projiziert. Das ist ganz schön. Da drehen sich dann auch wirklich mal so die runden Zahnräder von so einer Kassette. Später wird es ein bisschen plakativ mit so Politikergesichtern etc. Und aufgebaut ist der Text als Monolog. Und hier ist er so auf zwei SprecherInnen verteilt. Im moldauischen Rumänisch wird da gesprochen mit deutschen und englischen Übertiteln. Titel. Den Start mochte ich sehr, weil der so konkret ist. Das ist eine Erinnerungsübung. Zerschnitten zu auf Schleifen geklebten Kassetten heißt es da. Und die Performerin zeigt uns dann auch ihre erste Kassette und erzählt, wie sie da die Internationale mit Bella Ciao überspielt hat. Wir haben das so ein bisschen im Ton gehört. Und dann wird es aber auch schon metaphorisch. Über Planwirtschaft habe ich Marktwirtschaft geschrieben, heißt es. Über Sozialismus habe ich Kapitalismus geschrieben zum Beispiel.
Hat sie eine klare politische Botschaft?
Ja, unbedingt. Also der Abend fängt mit diesem Anprangern von Geschichtsklitterung an, geht auch mit Russland und mit dessen Propaganda sehr hart ins Gericht. Aber eigentlich ist das eine sehr sarkastische Publikumsbeschimpfung, die aber vor Whataboutism dann nur so strotzt. Da geht es dann von der verdrängten Erinnerung an die Judenvernichtung zur Verdrängung davon, wie infam börsennotierte Unternehmen Rohstoffe ausbeuten, hin zu welche Doppelmoral herrscht, wenn wir gerne Güsleme essen, aber die Erfinder von Güsleme dann deportieren wollen, hin dazu, unter welchen Bedingungen unsere Hühner gehalten werden, die auf unseren Tellern liegen. Und dann zurück wieder zu so einem etwas schrägen Vergleich, finde ich, wie Israel Palästinenser in den Südsudan schicken wollen würde, so wie die Juden 1938 nach Madagaskar vertrieben werden sollen. Plus die Frage, wie entscheidest du, einen Genozid als solchen zu benennen und einen anderen auszublenden? Da ist der erste Zuschauer dann auch aufgestanden und gegangen. Dann geht es um Waffenlieferungen nach Israel. Ist wirklich, ja, also ein großes Potpourri der verdrängten Doppelmoral, das zwischenzeitlich schon auch mal ironisch daherkommt. Aber eigentlich ist es eine sehr sarkastische Anklage.
Klingt wahnsinnig anstrengend.
Das ist es auch. Also man kann, finde ich, auch diese Verdrängungsleistung bei unserem Mittagessen kaum mit einer Waffenlieferung nach Israel vergleichen. Das ist eine endlose Auflistung unseres Fehlverhaltens. Das könnte auch eine halbe Stunde so gehen oder drei Stunden noch so weitergehen. Das Thema Erinnerung finde ich wirklich ungeheuer spannend. Auch diese Frage nach der kollektiven Erinnerung, was wir da verdrängen. Und diese Metapher von der überspielten Kassette finde ich auch sehr schön. Aber der Abend wird dann zu so einer aktivistischen Anklage ohne Zwischentöne im wahrsten Sinne. Also die knapp zwei Stunden, da prasseln einem diese enervierenden Sounds, die wir da gerade gehört haben, so auf uns nieder. Das ist mit wenig Pausen, keine Ups und Downs, nur Verzerrung und Lärm und Kritik, ist wahnsinnig anstrengend und man schaltet dann eben auch irgendwann ab. Mhm. Also wenn man sich mal wieder so richtig masochistisch, einen richtigen masochistischen Tag hat und sich zwei Stunden lang anklagen lassen will und gesagt kriegen will, was für ein abgrundtief schlechter Mensch man ist, dann ist das der Abend der Wahl.
Barbara Behrendt über die neue Performance der moldawischen Theatermacherin Nicoleta Essinenko am Berliner Hau. Danke.
Gerne.
Die Kiew-Biennale, das ist eine nomadische internationale Kunstschau. Die Anfang des Jahres verstorbene Künstlerin Henrike Naumann war dieser Biennale sehr verbunden, interessiert daran, die Hinterlassenschaften des Kalten Krieges und die aktuellen ideologischen Umbrüche in Europa künstlerisch zu hinterfragen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs findet die Kiew-Biennale an verschiedenen Orten der Ukraine und Europas statt. Am Abend heute wurde in Berlin die inzwischen sechste Ausgabe eröffnet im Ausstellungshaus KW Institute for Contemporary Art. Jelisaweta Landenberger hat die Kuratoren in der Ausstellung getroffen.
Oben ein schmales Abbild der rötlichen Sonne in der Morgendämmerung. Unten der ukrainische Nachthimmel in Schwarz-Weiß. Betritt man den abgedunkelten Ausstellungsraum, sieht man vor sich diese monumentale, aus zwei übereinander angeordneten Teilen bestehende Videoinstallation. Erstellt hat sie die in Oslo lebende ukrainische Künstlerin Lesya Wasilchenko. Das untere Video des Werks Night Without Shadows and Light Without Rippling of Waves aus dem vergangenen Jahr, für das sie mit dem Kiewer Pinchuk Art Prize für junge Künstler ausgezeichnet worden ist, verknüpft Videosequenzen von 1918 bis heute miteinander, die alle den ukrainischen Nachthimmel zeigen. Mal sieht man eine Laterne, Häuser mit ruhigem Sternenhimmel im Hintergrund, mal Aufnahmen von Beschuss. Der obere Teil des Videos wiederum verdichtet Aufnahmen der Morgendämmerung von der ukrainischen Unabhängigkeit 1991 bis zum Beginn der russischen Großinvasion zu einer einzigen leuchtenden Kugel. Wasilchenkos Arbeit ist eine von insgesamt 21 Positionen, die im Rahmen der Kiew-Biennale in der Ausstellung in Berlin zu sehen sind. Kuratorin Sophie Kroch-Christensen betont die archäologische Dimension von Wasilchenkos Werk und erklärt, wie es mit einer anderen Arbeit im Raum interagiert.
Auf der anderen Seite haben wir eine kürzere Filmarbeit von Lida Abdul, die In Transit heißt, einer afghanischen Künstlerin. Sie hat diesen Film außerhalb von Kabul auf einem alten Flugplatz gedreht, wo alte Flugzeuge aus der UdSSR stillgelegt und im Grunde abgeschossen wurden. Und dann ist da eine große Gruppe kleiner Jungen, die mit diesem Flugzeug wie mit einem Drachen spielen. Und sie wollten es wieder zum Fliegen bringen. Es geht also wirklich auch darum, herauszufinden, was nach der Zerstörung kommt.
A Bird That Cannot Land lautet das Motto der Kiew Biennale. Es geht um Exil, Kolonialismus, Krieg. Auch die Kiew Biennale selbst sei wie eine Kreatur, die nicht landen könne, sich von Ort zu Ort bewege, sagt der Initiator der Schau, Vasil Tscherepanin. Er ist zugleich der Kurator des Diskursprogramms. Tscherepanin stellt eine weitere Videoarbeit vor, den Stop-Motion-Film Grey Earth von Dana Kavelina, den die Kiew Biennale in Auftrag gegeben hat.
Und wir wollten unbedingt Danas Arbeit einbeziehen, da es sich um einen neuen Auftrag für die Kiew Biennale handelt. Sie ist meiner Meinung nach eine der wenigen wirklich kritischen ukrainischen Künstlerinnen. Sie ist diejenige, die die Kriegsbedingungen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft thematisiert. Im Grunde geht es in dieser Arbeit um die Überlagerung des menschlichen Körpers eines Soldaten mit einer anderen Figur, einer Kuh. Auch das Land, die Erde selbst, ist in diesem Film ein vollwertiges Subjekt.
As a full-fledged subject in this film.
Kavelina lebt nun im westukrainischen Lviv. Sie stammt aber aus Melitopol in der Region Saporischschja, das seit März 2022 von russischen Truppen besetzt ist. Kavelina dreht aufwendige Puppenanimationsfilme, in denen sie Themen anspricht, die in der Ukraine aktuell tabu sind. In ihren melancholischen, mit absurden Elementen wie einer sprechenden Drohne operierenden Animationsfilmen geht es ums Überleben, die Angst und die Einsamkeit an der Front. Im Rahmen eines weiteren von der Kiew Biennale in Auftrag gegebenen Werks hat die Künstlerin Gulnur Mukajanova einen kleinen Raum vollständig mit magentafarbenem Velursstoff aus Sowjetzeiten ausgekleidet. Christensen erklärt.
Es handelt sich um Stoffe aus Usbekistan, die wir hierher transportiert haben und die sie mit Rasierklingen akribisch zerschnitten hat.
Der zerstörte feine Stoff im Werk Material as Memory vermittelt durch eine intensive räumliche Erfahrung ein unbestimmtes Gefühl von Fragilität und Vergänglichkeit. Neben der Ausstellung, die sich über alle vier Geschosse des KW-Gebäudes erstreckt, darf man gespannt sein auf ein reiches Konzert-, Performance- und Diskursprogramm. Die Biennale aus Kiew bringt außergewöhnliche und bisher viel zu wenig bekannte Positionen aus dem Osten, aus Mittel- und Osteuropa, aber auch aus dem Nahen Osten und Zentralasien nach Berlin.
Die Kiew-Biennale noch bis zum 13. September im Berliner Ausstellungshaus KW, Institute for Contemporary Art. Und jetzt sichtet Arno Ozesek die gedruckten Feuilletons vom Donnerstag, dem 11. Juni. Da war doch was.
Na klar, auf der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft liegt ein Schatten, den in der Hauptsache Donald Trump und FIFA-Boss Giovanni Infantino werfen. Das ist jedoch nicht der Grund dafür, dass sich Jürgen Kaube vom Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika an diesem Donnerstag wenig verspricht. Jedes Land will gern das letzte Spiel einer Weltmeisterschaft bestreiten, erklärt Kaube in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Doch wie steht es um das Erste? Niemand sucht es sich aus. So verlaufen Eröffnungsspiele dann auch oft, abwartend, verkrampft. In den vergangenen 40 Jahren fielen im Eröffnungsspiel durchschnittlich 2 Tore. Zwischen 1966 und 1978, in unserer schweren Kindheit, endete es gar 4-mal hintereinander 0-0. Jürgen Kaube zum Auftakt der WM-Kolumne Freistoß in der FAZ. Falls Sie das erste Spiel samt Eröffnungsshow trotzdem ansehen wollen, kann Ihnen der Artikel, als Robbie Williams allen zeigte, was er von der FIFA hält, in der Tageszeitung Die Welt zur Vorbereitung dienen. Unter einem Foto, auf dem Williams den Stinkefinger durchreckt, beleuchtet Gunnar Leue die Geschichte der WM-Eröffnungsshows, darunter die unter peinlichen Umständen abgesagte, einige Millionen teure FIFA World Cup Gala 2006 im Berliner Olympiastadion. Aber genug von diesen Dingen. Wir schlagen die Wochenzeitung Die Zeit auf. Etwa 80% aller literarischen Debüts werden mittlerweile von Frauen geschrieben. Das ist nicht nur eine gute Nachricht, heißt es dort. Maya Beckers hat recherchiert, gerechnet, Gespräche geführt und resümiert. Hier verbindet sich ein feministischer Zeitgeist mit der seit einiger Zeit extremer werdenden Tendenz des Büchermarktes, sich an Trends auszurichten. Dadurch entsteht eine Unwucht, die nicht nur bestimmte Perspektiven und Lebenserfahrungen verdrängt, es stellt sich auch unweigerlich die Frage, was danach kommt. Wie emanzipatorisch wird es gewesen sein, Frauen vor allem über ihre Lebensrealität veröffentlichen zu lassen? Welche Autorinnen bleiben, wenn das große Nachholen abebbt und die Themenmüdigkeit einsetzt? Maya Beckers in der Zeit, in der Antonia Baum erklärt, wie ich mit Iki Mell, Kollega und Ratschlägen aus dem Internet versuchte, das Siegen zu lernen. Iki Mell erniedrigt auf brutale, sehr gekonnte Weise Männer und sagt auf viele sehr lustige Arten, dass sie besser ist als sie und warum. Sie macht also, was Rapper seit je tun, und das wird und wurde vielfach als misogyn, homophob, menschenverachtend kritisiert. Um Iki Mell weiter mit guten Gefühlen genießbar zu machen, wurden also von Feuilletonistinnen und Feuilletonisten rasch 121 Proseminar-Aufsätze verfasst, in denen stand, was an Iki Mell feministisch sei, so lange, bis auch Iki Mell daran glauben musste. Aber darum war es mir doch nie gegangen. Ich hatte gewinnen wollen, mich über andere drüber stellen, mehr nicht. Sie hören es, Antonia Baum pendelt zwischen Ernsthaftigkeit, Sarkasmus und Ironie. Im Übrigen listet die Zeitautorin Tipps zum Thema Anführer, Erfolgsmindset, Autorität aus dem Internet auf. Keine Ahnung, ob es Ihnen etwas nützt, aber hier sind einige davon. Nicht entschuldigen, Workout täglich, viel Wasser trinken, nicht sofort bedanken, sondern erst ein paar Sekunden warten, mindestens 50 Liegestütze schaffen, keine zu emotionale Musik hören. Für Uma Thurman in Quentin Tarantinos Film Kill Bill wären diese Tipps zu läppisch. Sie ging auf Männer mit einem Hattori-Hanzo-Schwert aus der Gattung der Katanas los. Rache ist weiblich, titelt nun die Süddeutsche Zeitung und fragt, ob es in Ordnung sei, dass zurzeit fiktionale Geschichten boomen, in denen weibliche Opfer von Gewalt krass zurückschlagen, etwa in dem Roman How to Kill a Guy in 10 Ways. Auch Maya Goertz verweist auf die Rapperin Iki Mell, bei der es heißt, Frauen brauchen kein Schimpfwort, unsere Rache heißt Giftmord. Und dann wäre da noch der Artikel Trash Pop, You Don't Stop in der Wochenzeitung Der Freitag, in dem Hannah Ewens die Musik von Gen Z-Sängerinnen wie Slater und Cobra als schamlos hedonistisch, anarchisch und freizügig vorstellt. Falls Ihnen von all dem der Kopf brummt, Der Freitag zitiert den Pop-Experten Charlie Harding mit dem Ratschlag, einfach diesen inneren Aufruhr herauszulassen und ihm freien Lauf zu lassen, ist verdammt kathartisch.
Arno Otzesek mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.